This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo und herzlich willkommen zur letzten Tonspurforschung in diesem Jahr. Ich war extra wieder unterwegs.
So, ich bin jetzt unterwegs durch ein richtig schönes Villenviertel. Ganz alte, tolle Häuser stehen hier und mittendrin auf einem sehr großen Grundstück mit viel Grün drumherum. Ein kleines, flaches, gelbes Gebäude mit einer großen, runden Kuppel drauf. Und das ist natürlich die Universitätssternwarte. Es schneit, das zum ersten Mal in diesem Jahr. Und ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt geht gerade das Tor zu. Eingang um die Ecke. Na gut. Dann gehen wir um die Ecke.
Okay, da bin ich also zur falschen Seite gelaufen. Umso besser, denn dann habe ich kurz Zeit, um zu erklären, worum es heute geht. Und zwar wird mir Professor Thomas Preibisch von der Fakultät für Physik etwas über den Carina-Nebel erzählen. Er arbeitet an der Universitätssternwarte und leitet dort die Arbeitsgruppe Junge Sterne und Sternentstehung. Es geht also um Astrophysik. Klingt kompliziert, ist es auch, aber Herr Preibisch wird es uns schon erklären. So, endlich angekommen. Da bin ich nun. Leider nicht in der schönen alten Kuppel der Sternwarte, sondern in einem ganz normalen Büro. Das Einzige, was hier auffällt, ist eine ganze Wand voller astronomischer Bilder, also bunte Aufnahmen von Sternen, und ein überdimensionaler Computermonitor. Das Arbeitsgerät des Astronomen hat sich also ganz offensichtlich sehr verändert in den vergangenen Jahrhunderten.
Was ist denn Ihr normales Arbeitsgerät? Also wir sitzen hier auf einem sehr schönen Gelände, da steht nebenan eine sehr alte Sternwarte. Ich nehme an, Sie sitzen nicht in dieser Sternwarte und gucken nach oben, oder?
Nein, das machen wir nicht. Die Sternwarte hat noch historischen Wert. Sie wurde bis vor 60, 70 Jahren noch verwendet. Inzwischen, wie man sieht, sind die Bäume da außenrum so weit gewachsen und dürfen auch nicht zugeschnitten werden, dass man schon deswegen kaum mehr durchsehen kann. Das Teleskop, was da drin ist, was noch der Josef von Fraunhofer angefangen hat zu bauen, ist noch voll funktionsfähig und man könnte da noch durchsehen und ab und zu wird das auch gemacht, aber wissenschaftliche Arbeit findet hier keine mehr statt. Das geht auch jetzt deswegen schon gar nicht, weil wir hier natürlich mit dieser ganzen Straßenbeleuchtung mitten in der Stadt so einen hellen Himmel haben, dass wir die Objekte, die wir dann eigentlich untersuchen wollen, gar nicht mehr richtig sehen können.
Als diese übrigens königliche Sternwarte gebaut wurde, war sie noch weit weg von München, stand isoliert irgendwo im Dunkeln. Jetzt ist sie mittendrin in der Großstadt.
Ist denn die Technik, die hat sich sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Was haben Sie jetzt für Möglichkeiten, die man früher mit einem normalen 2-Meter-Teleskop noch nicht hatte?
Gut, wir haben natürlich jetzt wesentlich bessere Kameras als früher. Also vor ein paar Jahrzehnten hatte man Fotoplatten und machte da Fotos mehr oder weniger in Handarbeit. Mittlerweile geht alles über CCD-Kameras oder ähnliche Instrumente für den Infrarotbereich und man hat die ganzen Daten dann nach der Nacht halt auf seiner mobilen Festplatte. Die Hauptarbeit vom Astronomen besteht jetzt nicht mehr eigentlich im Beobachten, sondern das ist der Zeitaufwand, der kürzeste Teil der Zeit. Die Hauptarbeit besteht dann darin, die Daten zu verarbeiten, zu analysieren und zu interpretieren. Und das macht man hier im Büro am Computer.
In Preibischs Arbeitsgruppe sind 10 Mitarbeiter. Um diese 10 zu beschäftigen, reichen 2 bis 3 Beobachtungsnächte pro Semester.
Unsere Beobachtungen, die wir machen, machen wir natürlich an externen Observatorien in aller Welt. Also meine Daten kommen zum größten Teil aus Chile, von den Teleskopen der Europäischen Südsternwarte. Wir sind aber nach wie vor eine richtige Sternwarte in dem Sinn, dass wir unser eigenes Observatorium haben am Wendelstein, wo wir gerade ein neues 2-Meter-Teleskop bauen, das jetzt in den nächsten Monaten fertig gebaut werden soll und uns dann hier einen großen Vorteil verschafft. Denn bei den großen Observatorien, zum Beispiel in Chile, was hier ein europäisches Projekt ist, ist es natürlich nicht so einfach, dass man da hinfahren kann und anklopfen und sagen, ich möchte jetzt das Teleskop benutzen, sondern man muss ein Jahr vorher einen Antrag stellen auf Beobachtungszeit. Und das machen natürlich viele Wissenschaftler aus ganz Europa. Und typischerweise werden 4 bis 5 Mal so viele Anträge gestellt, wie Beobachtungszeit zur Verfügung steht. Deswegen werden die Anträge begutachtet und dann 10 bis 15% oder 20% bewilligt. Und man bekommt dann Beobachtungszeit zugeteilt und der Rest wird eben abgelehnt.
Treibischs erste Beobachtungsreise ging ins entfernte Australien. Einige Nächte waren ihm dort bewilligt worden, die Anreise war lang und beschwerlich und am Ende regnete es die ganze Zeit und er musste unverrichteter Dinge wieder abreisen. Zum Glück folgten weitere Reisen nach Australien und Südspanien, die erfolgreicher waren.
Die haben natürlich besseres Wetter als wir, gell?
Genau, die haben besseres Wetter als wir, also wesentlich besseres Wetter. Was aber am Wendelstein gar nicht so schlecht ist, also da ist natürlich die Zahl der klaren Nächte längst nicht so hoch wie in Chile in der Atacama-Wüste, aber doch noch immerhin deutlich über 100 klare Nächte pro Jahr. Und was im Wendelstein besonders ist und erst vor kurzem oder vor einigen Jahren aufgefallen worden ist, wenn es dort klar ist, dann ist dort die Atmosphäre sehr, sehr ruhig, die Turbulenz in der Atmosphäre ist sehr gering und das ist sehr wichtig für die Qualität der astronomischen Bilder. Die sind also dadurch sehr scharf und das ist ein überraschend gute Werte, die wir hier am Wendelstein haben, also wesentlich besser, als man das eigentlich so für Mitteleuropa erwarten würde.
Am Wendelstein entsteht gerade ein neues Teleskop. Der Spiegel hat einen Durchmesser von 2 Metern, der in Chile ist 4-mal so groß. Aber egal, die Ergebnisse sind dennoch erstaunlich gut. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Berg sehr steil ist und neben dem Teleskop nahezu senkrecht abfällt für 400 bis 500 Meter. Und die moderne Technik macht es zudem möglich, dass Thomas Preibisch und seine Leute vom Schreibtisch aus das Teleskop fernsteuern können werden.
Sind Sie denn eine Nachteule? Also eigentlich Sternen gucken muss man ja nachts.
Ja, das ist für mich im Prinzip kein Problem, also zumindest nicht bis 4 Uhr. Dann hat man oft einen Durchhänger, aber wenn man jetzt wirklich gute Bedingungen hat und interessante Arbeit machen kann, dann ist das geringste Problem. Ja.
Und genau über diese interessante Arbeit wollen wir jetzt sprechen. Erstmal bin ich verwirrt. Wie heißt es denn jetzt nun? Weltraum, Weltall, Galaxis, Universum?
Also unsere Beobachtungen finden alle innerhalb dieser Galaxie statt.
Galaxie,
ja.
Gut.
Ja.
Wunderbar.
Unsere Galaxis.
Die Terminologie auch stimmt.
Gut, dann bleiben wir also in unserer Galaxie. Wie geht's dann weiter?
Der Ausgangspunkt ist immer die physikalische Fragestellung und dann überlegen wir uns, welche Objekte sehen wir uns an und in welchem Wellenlängenbereich, welche Beobachtungen brauchen wir, um diese physikalischen Fragen zu klären. Also wir orientieren uns immer an diesen Fragestellungen.
Die aktuelle Frage, die Preibisch und sein Team klären wollen, beschäftigt sich eigentlich mit der elementarsten Frage überhaupt, und zwar mit der Sternentstehung. Er möchte nun herausfinden, wie die massereichen Sterne die massearmen Sterne beeinflussen. Dazu suchte er sich verschiedene Regionen, die ungefähr gleich groß sind, in denen aber unterschiedliche Bedingungen herrschen. Der Vergleich dieser Regionen lässt dann Rückschlüsse zu. Das jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Wir fangen ganz vorne an bei der Sternentstehung.
Um das mal ganz einfach zusammenzufassen, entstehen Sterne ja dadurch, dass ich eine Wolke mit Gas- und Staubteilchen habe und der dann die Wolke kollabiert, sich also verdichtet, im Zentrum der Stern entsteht, außenrum eine Scheibe aus Gas und Staub und diese Staubteilchen, die verklumpen sich und werden dann immer größer und letztlich ist das ein Phänomen, das beobachtet man auch im Haushalt, ja, da sammelt sich auch nach einiger Zeit Staub an, der dann langsam auf die Möbel sinkt. Und so ein ähnlicher Prozess findet also auch in diesen Scheiben um die jungen Sterne statt. Nur, dass die Staubteilchen dann nicht nur Millimeter oder so klein wie in unserem Haushalt sind, sondern eben noch immer weiter wachsen, bis sich dann schließlich Planeten draus gebildet haben.
Ein schöner Vergleich. Ich werde meine Wohnung jetzt mit ganz anderen Augen von Wollmäusen befreien.
Die Objekte, die wir untersuchen, sind natürlich sehr, sehr weit weg und wir können sie in aller Regel auch nicht direkt im Labor untersuchen, sondern nur das Licht, was wir empfangen. Aber man hat ja doch gewisse Einschränkungen, wenn man zum Beispiel wissen will, wie Sterne entstehen oder wie die Planeten um die Sterne entstehen, dann sehen wir, wie die Erde heute aussieht oder unser Planetensystem und können daraus auch Rückschlüsse ziehen, wie der ganze Prozess stattgefunden hat und was für Prozesse da abgelaufen sind.
Es geht also irgendwie hin und her, habe ich den Eindruck. Einerseits schauen die Wissenschaftler, wie unsere Erde und die uns bekannten Sterne und Planeten heute aussehen und ziehen Rückschlüsse daraus auf deren Entstehung. Andererseits erforschen sie Sternentstehungsregionen, um wiederum Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie unsere Galaxis mal entstanden sein könnte.
Also im Prinzip ist der Prozess relativ gut verstanden, ist auch leicht einsehbar, aber ein Teufel steckt natürlich im Detail, wie das dann genau vonstatten geht und welche Einflüsse jetzt von außen da zum Beispiel eine Rolle spielen auf das Endresultat. Und das ist etwas, was wir jetzt hier zum Beispiel erforschen, wie dieser Sternentstehungs- und Planetenentstehungsprozess von der Umgebung abhängt. Denn Stern ist ja nicht isoliert im Weltall und ganz unabhängig von seiner Umgebung, sondern es gibt da andere Sterne außenrum, mehr oder weniger. Und diese anderen Sterne haben auch einen Effekt durch ihre Gravitationsanziehungskraft, durch ihre Strahlung, durch die Sternwinde. Und das kann doch diesen Prozess deutlich beeinflussen und das Resultat entsprechend verändern.
Aktuelles Forschungsprojekt von Thomas Preibisch ist unter anderem der Carina-Nebel. Auf der Südhalbkugel der Erde kann man ihn sogar mit bloßem Auge sehen. Er ist hell genug.
Von was für Entfernungen sprechen wir eigentlich? Sie haben gerade den Carina-Nebel angesprochen. Wie weit ist der weg zum Beispiel?
Der Carina-Nebel ist ungefähr, jetzt wenn man es mal in Lichtjahren umrechnet, was wir Astronomen meistens nicht verwenden, weil wir im Parsec rechnen, 6.000, 7.000 Lichtjahre weg. Und das ist für astronomische Verhältnisse, jetzt sage ich mal, eine mittlere Entfernung.
Also Huch, da war doch was, was wir alle nicht verstanden haben, oder? Und zwar die Einheit Parsec. Ich muss sagen, ich habe viel nachgelesen über dieses Thema, aber ich kann es trotzdem nicht erklären. Daher zitiere ich jetzt mal aus der Wikipedia. Ein Parsec ist definiert als die Entfernung eines Sterns, dessen halbe jährliche Parallaxe genau eine Bogensekunde ist. Äquivalent ist die Aussage, dass aus einer Entfernung von einem Parsec der mittlere Radius der Erdbahn unter einem Winkel von einer Bogensekunde erscheint. Sehr vereinfacht gesagt, und das immer noch aus der Wikipedia, wenn man ein Parsec von der Sonne entfernt ist, sind Erde und Sonne eine Bogensekunde voneinander entfernt. Ich schlage also vor, wir Laien bleiben bei Lichtjahren. Darunter kann man sich wenigstens noch ein bisschen was vorstellen, oder? Der Carina-Nebel ist also 6.000 bis 7.000 Lichtjahre von uns entfernt. Also
wir sehen Sternentstehungsregionen, die sind wesentlich näher, so einige hundert Lichtjahre, zum Beispiel Taurus oder Orion, knapp über 1.000 Lichtjahre entfernt. Aber die nahegelegenen Sternentstehungsregionen, die sich natürlich leichter beobachten lassen, weil die Sterne näher sind und deswegen heller erscheinen, die haben einen gewissen Nachteil, denn die sind alle von der Masse her ziemlich klein und dementsprechend haben wir hier keine dichten Sternhaufen und auch keine massereichen Sterne, sondern nur so Sterne wie die Sonne. Das ist natürlich für uns relevant. Man weiß aber inzwischen, dass die meisten Sterne in unserer Galaxis eher in größeren Sternhaufen entstehen und auch in der Nähe von massereichen Sternen. Und richtig massereiche Sterne, die also 30, 50 oder 100 Mal so schwer sind wie unsere Sonne, die findet man nur in größeren Entfernungen. Und da ist der Carina-Nebel besonders interessant, weil das die nächstgelegene Sternentstehungsregion ist, in der ich eine große Zahl von solchen richtig massereichen Sternen mit mehr als 50 Sonnenmassen habe. Und dort kann ich dann dementsprechend auch sehr gut untersuchen, wie diese starke UV-Strahlung und die starken Winde dieser massereichen oder sehr massereichen Sterne jetzt die Prozesse beeinflussen und die Entstehung der masseärmeren Sterne beeinflussen.
Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich vom Carina-Nebel?
Da wollen wir jetzt insbesondere untersuchen, wie diese massereichen Sterne die Entstehung der massearmen Sterne beeinflussen.
So, wir haben also die Fragestellung und wir haben als Region den Carina-Nebel. Jetzt ist noch die Frage, welche Beobachtungen angestellt werden, um entsprechende Antworten zu bekommen. Wir klopfen mal das Spektrum ab.
Das Spektrum hat damit was zu tun, wie heiß die Objekte letztlich sind. Also unsere Sonne hat so eine Temperatur von knapp 6000 Grad und strahlt dementsprechend im optischen Licht. Und deswegen ist es natürlich der naheliegendste Spektralbereich für uns.
Wir könnten also ein Teleskop, nennen wir es jetzt einfach mal ein großes Fernrohr, gen Himmel richten und einfach reinschauen. Aber diese Möglichkeit Nummer 1 fällt wissenschaftlich durch. Denn?
Was man, wenn man entstehende Sterne untersuchen will, gegen das Optische spricht, ist einfach, dass diese Sterne ja in diesen Staub- und Gaswolken entstehen. Diese Staubteilchen absorbieren das Licht sehr stark. Da sind so kleine Rußteilchen und kleine Silikatteilchen drin. Und wie bei einer Rußwolke hinterm Dieselmotor sieht man ja schon im Alltag, dass man da schlecht durchsehen kann. Und insofern nützt uns das optische Licht da relativ wenig.
Wir stehen also im Nebel und sehen die Hand vor Augen nicht. Nächste Möglichkeit, der Infrarotbereich.
Und im Infraroten kann man aber durch diese dunklen Wolken ziemlich leicht durchsehen und auch wirklich die entstehenden Sterne da drin detektieren und näher untersuchen. Und drum läuft ein sehr großer Teil unserer Beobachtungen im infraroten Spektralbereich ab, also bei Wellenlängen zwischen 1 und 5 Mikrometern. Wenn man sich dann dafür interessiert, wie die Sternentstehung stattfindet, muss man sich natürlich auch die Wolken ansehen, aus denen die Sterne entstehen. Und diese Wolken sind ziemlich kalt, also 20 Kelvin, das sind also minus 250 Grad Celsius. Und die strahlen dementsprechend bei sehr langen Wellenlängen im fernen Infrarot 100, 500 Mikrometer, Submillimeter Bereich. Und dafür gibt es auch spezielle Teleskope dann natürlich, die man da verwenden muss.
So, und schon stellen sich erste Erfolge ein und wir bekommen Forschungsergebnisse. Aber das reicht noch nicht aus. Es gibt nämlich noch eine Möglichkeit.
Was wir hier in meiner Gruppe auch machen, wir interessieren uns auch für die Röntgenstrahlung. Es stellt sich nämlich raus, dass junge Sterne besonders viel Röntgenstrahlung emittieren. Also unsere Sonne ist ja ein Röntgenstrahler und auch relativ hell, weil sie eben so nah ist. Die jungen Sterne sind aber 10.000, 100.000 Mal stärkere Röntgenstrahler im Vergleich zu unserer Sonne. Und die Röntgenstrahlung hat jetzt wieder auch ein sehr gutes Durchdringungsvermögen. Die kann also auch diese Dunkelwolken sehr gut durchdringen. Und was zunächst mal erstaunlich klingt, ist, dass tatsächlich viele junge Sterne zuerst mal durch ihre Röntgenstrahlung detektiert worden sind. Also Röntgenstrahlung kann man jetzt nicht mehr auf der Erde hier mit Teleskopen empfangen, weil die in der Erdatmosphäre total verschluckt wird. Da muss man ins Weltall gehen. Aber wir haben zurzeit zwei wichtige Röntgensatelliten im Betrieb, im Erdorbit. Und von denen benutzen wir auch regelmäßig Daten, zum Beispiel um die jungen Sterne erstmal zu entdecken, also um zu sehen, wo ist ein junger Stern und dann gezielt weiter zu untersuchen.
Ein Röntgenbild von einem jungen Stern. Das sind übrigens wirklich Bilder, nicht nur Datenmengen, die diese Satelliten da einfangen. Moderne Röntgenteleskope fokussieren die Strahlung mit speziellen Spiegelsystemen und machen dann Aufnahmen. Wir haben jetzt also ein Röntgenbild und ein Infrarotbild derselben Region.
Und die Röntgenstrahlung ist deswegen so interessant, weil die alten Sterne, wie unsere Sonne, eben ziemlich schwache Röntgenstrahler sind. Die jungen Sterne aber sehr viel stärkere Röntgenstrahler. Jetzt, wenn ich das Röntgenbild und das Infrarotbild vergleiche, dann sehe ich im Röntgenbild eigentlich nur die jungen Sterne und weiß dann sofort, welche der Quellen im Infrarotbild jetzt junge Sterne sind oder zumindest genauer gesagt Kandidaten für junge Sterne. Man muss natürlich das immer noch überprüfen, aber um jetzt mal ein zahlenmäßiges Beispiel zu geben, wir haben in der Carina-Sternentstehungsregion zum Beispiel in Infrarotbildern, tiefen Infrarotbildern sehen wir über 600.000 einzelne Sterne. Und die Röntgenbilder haben uns dann gezeigt, dass ungefähr 10.000 von diesen sind junge Sterne. Und das ist eine sehr effektive Methode, jetzt die jungen Sterne zu finden. Denn die 600.000 Infrarotquellen alle einzeln zu untersuchen und von denen ein Spektrum zu gewinnen, das würde unglaubliche Mengen an Beobachtungszeit erfordern, die man realistischerweise nie, selbst in Jahrzehnten, nicht bekommt. Und diese Kombination von Infrarot und Röntgen ist deswegen sehr, sehr effektiv.
Schön und gut. Aber jetzt kommt die alles entscheidende und vor allem gemeine Frage, was bringt uns das? Aber auch dadurch lässt Thomas Preibisch sich nicht aus der Ruhe bringen.
Wir glauben eben, dass der Carina-Nebel gerade ein sehr gutes Beispiel ist für eine Umgebung, in der so ein Stern wie unsere Sonne entstanden sein könnte. Also da haben wir genau die Bedingungen, die das jetzt ermöglichen, dass die massereichen Sterne diese Elemente genau zur richtigen Zeit in die Scheiben um die dort entstehenden massearmen Sterne hineinbringen, um dann das zu erklären, was wir heutzutage in den Meteoriten messen.
Das heißt, die Ergebnisse des Carina-Nebels werden auf unsere direkte Umgebung bezogen. So können wir vielleicht erklären, wie unsere Sonne entstanden ist. Lange Zeit hat man geglaubt, dass unsere Sonne in einer massearmen Entstehungsregion entstanden ist, weil diese eine ähnliche Sterndichte haben. Denn überspitzt gesagt ist unsere Sonne in unserer Galaxis an einem richtig öden Ort zu finden. Sie steht nämlich relativ alleine da, die nächsten Sterne sind 3 bis 5 Lichtjahre entfernt. Ein Sternhaufen ist das also nicht.
Es gibt aber Sternhaufen, da habe ich innerhalb vom Radius von 3 bis 5 Lichtjahren hunderte oder tausende Sterne und nicht bloß einen wie jetzt in der Umgebung unserer Sonne.
Mittlerweile gibt es aber Beweise dafür, dass die Sonne in der Nähe eines massereichen Sternes entstanden sein muss. Und zwar finden sich diese Beweise in Meteoriten. In diesen Meteoriten finden sich Zerfallsprodukte von radioaktiven Elementen.
zum Beispiel Aluminium 26 oder Eisen 60, die haben jetzt für Astronomen gesehen eine sehr kurze Halbwertszeit von nur ein paar hunderttausend Jahren oder 2 Millionen Jahren. Und die müssen also während der Entstehungsphase unseres Sonnensystems in diese Meteoriten reingekommen sein. Das kann man heute noch im Labor messen, dass das so war.
Diese Stoffe werden nur in sehr massereichen Sternen erzeugt. Und wenn diese massereichen Sterne weit weg gewesen wären, dann wäre es zeitlich überhaupt nicht möglich gewesen, dass diese radioaktiven Elemente noch in das entstehende Sonnensystem reingekommen wären. Denn dann wären sie schon lange zerfallen gewesen. Also war da wohl doch mehr los rund um die Sonne als heute.
Direkt können wir das nicht mehr nachvollziehen, wie unsere Sonne entstanden ist, denn die Sternhaufen lösen sich im Laufe von wenigen Millionen Jahren in der Regel auf. Das heißt, nach 4,5 Milliarden Jahren, die es jetzt her ist, dass sich unser Sonnensystem gebildet hat, haben sich die ganzen Sterne, die da zusammen entstanden sind, sehr weit verteilt und es ist praktisch unmöglich, noch herauszufinden, welcher Stern damals jetzt in der Nähe der Sonne war. Wir haben jetzt nur noch diese indirekten Anhaltspunkte, zum Beispiel diese Elemente in den Meteoriten und können einfach statistisch argumentieren. Wir sehen also in unserer Galaxis, wenn man sich die Sternentstehung ansieht, dass die allermeisten Sterne in solchen dichten Sternhaufen entstehen und nur sehr wenige Sterne in den weniger dichten Assoziationen, wie wir die nennen.
Damals war unser Sternhimmel also spektakulärer, aber leider hat es niemand gesehen. Ich finde das Gespräch mit Thomas Preibisch extrem interessant, aber was ich höre, ist für mich nicht greifbar. Ein Wissenschaftler, der Alzheimer oder eine andere Krankheit erforscht, kann mit Kranken sprechen und deren Körper untersuchen. Ein Wissenschaftler, der sich mit antiker Lyrik beschäftigt, kann Schriften aus jener Zeit lesen und beurteilen. Ein Wissenschaftler, der die Geschichte des Fagotts erforscht, schnappt sich ein paar dieser Instrumente und so weiter und so fort. Aber hier geht es um Entfernungen, um Dimensionen, die weit über unser normales Vorstellungsvermögen hinausgehen.
Wie viel müssen Sie sich auf Annahmen verlassen, auf denen Sie dann wieder aufbauen? Und wie viel ist wirklich sozusagen zementierbares Wissen?
Gut, wir versuchen natürlich, uns möglichst immer auf die fundamentalen physikalischen Gesetze zu beschränken. Und da kann man doch viele Sachen sehr gut einfach mit der normalen Alltagsphysik sich erklären, zumindest im Prinzip. Wenn man dann mal auf die Details sieht und auf die Kleinigkeiten, dann wird es natürlich sehr, sehr komplex. Aber warum zum Beispiel eine interstellare Wolke kollabiert und einen Stern bildet und warum sich um diesen Stern eine Scheibe bildet und warum sich in dieser Scheibe dann wieder Planeten bilden, das sind Prozesse, die kann man jetzt vom Prinzip her mit der normalen Physik relativ zwanglos erklären. Und es ist ja sogar so, dass die Physik sehr von der Astronomie profitiert, denn nur in der Astronomie kann ich bestimmte Materiezustände ansehen. Also nur im Weltraum kann man die Materie untersuchen, wie sie sich bei solchen kleinen Dichten zum Beispiel verhält, weil es im Labor unmöglich ist, das herzustellen.
Wissen wir wirklich, dass die Physik überall gilt?
So, also sicher sein kann man sie natürlich nicht, aber wir haben bisher noch keinen durchschlagkräftigen Hinweis, dass die irgendwo nicht gelten würde. Es gibt natürlich immer gewisse Effekte, die nicht leicht zu erklären sind, aber es hat sich bisher noch nirgends ein wirkliches fundamentales Problem gezeigt. Und man kann die meisten Dinge mit unserer normalen Physik erklären, also zumindest die Prozesse in unserer Galaxis, für die wir uns jetzt hier interessieren, da haben wir keinerlei Probleme. Also gewisse Probleme treten dann auf, wenn man mal auf größere Maßstäbe geht, dann haben wir natürlich das Problem, dass es im Universum diese dunkle Materie gibt und dunkle Energie, die man jetzt wirklich nicht gut versteht. Das sind jetzt aber Sachen, die jetzt mich oder meine Arbeitsgruppe nicht so tangieren oder bewegen. Wir interessieren uns für relativ nahegelegene, mehr oder weniger handfeste Dinge und da können wir diese Probleme jetzt getrost ausklammern.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wäre jetzt nicht mit einem kleinen Ford Ka hier, sondern mit einem Raumtaxi und würde Ihnen den Schlüssel geben und sagen, fliegen Sie los, wohin Sie auch wollen. Vergessen Sie die Physik kurz, es geht alles. Sie können so weit fliegen, wie Sie wollen, in so kurzer Zeit, wie Sie wollen. Wo würden Sie hinfliegen? Was würden Sie sich anschauen?
Das ist eine interessante Frage, die ich mir jetzt noch nicht so genau überlegt habe. Also eine interessante Geschichte wäre mal für uns, nachdem wir den Carina-Nebel studieren, würde ich mal dorthin fliegen, schon allein deswegen, um mal zu sehen, wie der eigentlich dreidimensional aussieht. Wir haben ja immer das Problem, dass wir nur das zweidimensionale Bild sehen und nicht wissen, was ist jetzt im Vordergrund, was ist im Hintergrund. Und bei einem Wolkenschatten weiß ich auch nicht, ob jetzt dahinter irgendwie keine Sterne sind oder ob die Sterne nur durch eine Wolke verdeckt sind. Also die dreidimensionale Struktur, sich mal von allen Seiten anzusehen, das wäre etwas sehr Hilfreiches, schon in den nahegelegenen Sternentstehungsregionen. Was dann auch sehr interessant wäre, wäre mal unsere Galaxis von oben anzusehen, denn erstaunlicherweise ist es in unserer eigenen Galaxie nach wie vor höchst umstritten, welche Struktur die eigentlich hat. Man weiß, dass es eine Spiralgalaxie ist, aber man weiß nicht genau, wie viel Spiralarme die eigentlich hat. Das ist ziemlich erstaunlich, denn es ist ja alles so nah und eigentlich würde man denken, man kann es leicht untersuchen. Aber wir befinden uns halt mitten in der galaktischen Ebene, mitten in dieser Scheibe drin und sehen die einzelnen Arme alle übereinander projiziert und können jetzt nur indirekt unterscheiden, was könnte jetzt näher sein und was könnte weiter weg sein. Und unsere eigene Galaxis mal von oben zu sehen, wie die wirklich aussieht, wäre also sehr interessant.
Wer weiß, was sich auf diesem Gebiet noch alles tun wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Die Antwort steht, wo könnte sie auch anders sein? In den Sternen. Wir hören uns bald wieder, dann wird es bodenständiger, denn ich nehme euch mit in die Zoologische Staatssammlung. Ich wünsche euch jetzt erstmal wie immer frohes Forschen, eure Anne Grobens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.